Hallo zusammen, mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Noch ist nicht Sommerpause. Es gibt tatsächlich noch zwei Folgen, die ich selber gestalte. Ich habe ein bisschen was recherchiert zu zwei Themen. Und bevor ich dabei einsteige, ein, zwei kurze Anmeldungen. Ja, es ist nicht mehr lang. Es sind noch ein paar Wochen. Dann geht das Freakstock los und ich hoffe, viele von euch werden dabei sein. Beim Freakstock gibt es dieses Jahr extrem spannende Leute. Der Johnny vom Dahl ist da, Mira Ungewitter ist da, Martin Benz. Und mit Schöner Glauben werde ich auch da sein. Und da gibt es ein paar nette Veranstaltungen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, ich euch da sehen kann. Darüber hinaus, ganz kurz nochmal Werbung in eigener Sache. Der Podcast ist man kann ihn unterstützen. Also ihr könnt mich in der Produktion unterstützen und könnt das über PayPal oder über Ko-fi machen. Und die Infos dafür findet ihr Anhang in den Shownotes. Vielen Dank für alle, die das machen. Das hilft mir tatsächlich sehr. Momentan bin ich bei ungefähr so 10% von den Kosten, die der Podcast so monatlich abwirft. 10-20% kann ich momentan über das abdecken, was da so reinkommt. Und das ist riesig, freue ich mich sehr. Und danke deswegen an der Stelle nochmal. So, heute geht's um Irvin McManus. Das ist wieder so ein bisschen eine Emerging Church Folge, wenn man so will. Denn Irvin McManus hat jedenfalls in der Anfangszeit der Emerging Church auch so ein bisschen damit rumgedoktert. Belegt dafür ist ein Buch, The Church in Emerging Cultures, 5 Perspectives. Und da gibt es unter anderem ein Kapitel von Irvin McManus drin, auch von Brian McLaren, zu dem ich vor einigen Wochen was gemacht habe. Genau, also das ist jetzt nicht Emerging Church mit Stempel drauf, sondern es ist eine Perspektive dazu, wie die Kirche in dieser, ja, in den frühen 2000ern diskutierten neuen kulturellen Umgebung, wie Kirche darauf reagieren kann. Das ist im Sonderwahn Verlag rausgekommen und das Buch kommt 2003 veröffentlicht, also so die Zeit so ein bisschen. Wer von euch jetzt die Folgen zu Emerging Church nicht gehört hat, kein Problem. Ich werde die entscheidenden Punkte da kurz noch erklären und würde da aber ganz am Anfang kurz noch sagen, dass ich selber mit Irvin McManus eine engere Verbindung habe als jetzt mit vielen von den anderen, die jetzt so in der letzten Zeit hier bei mir im Podcast besprochen worden sind. Das liegt daran, dass ich in den Jahren so ab 2007 in Düsseldorf in einer Gemeindegründung mit drin war und mich da engagiert habe. Und diese Gemeindegründung ist tatsächlich auf Irvin McManus und seine Gemeinde in Los Angeles, nämlich die Mosaic Community, zurückzuführen. Also das in Düsseldorf hat es dann eine Mosaik-Gemeinde gegeben und das ist eine Tochtergemeinde gegeben von Mosaic in Los Angeles. So, ich werde jetzt in dieser Folge gar nicht so wahnsinnig viel über Mosaik in Düsseldorf erzählen. Das wäre nochmal eine eigene Geschichte für sich. Aber ich möchte über Irvin McManus reden, über seine Bücher und auch über die Art von Kirche, die es da gegeben hat. Und möchte da anfangen mit einer Story. Die Geschichte, die ich jetzt gleich erzähle, kann man sich online auch angucken, wenn man den YouTube-Account von Mosaik Düsseldorf sich anguckt. Und dann, da gibt es eine Predigt von Erlen Lu. Das ist auch der Mosaik Düsseldorf-Account. Ist das auch tatsächlich das einzige Video, was darauf ist. Aber das lohnt sich tatsächlich anzugucken. Es geht um Folgendes. Erlen Lu hält da in Düsseldorf eine Predigt und zeigt da einen Ausschnitt aus einem Gottesdienst in der Mosaic Los Angeles Gemeinde. Dieser Gottesdienst, da muss ich erstmal ein bisschen beschreiben, was man da sieht. Also das ist eine Bühne. Ich meine sogar, dass das in Mayen ist. Das ist eine ja, Szene Disco / Theater und sehr pompös, also eine große Bühne, Veranstaltungsbühne mit riesigen so Maya-Figuren am Rand, die bunt angestrahlt werden können. Das sieht ganz abgefahren aus, sehr imposant. Und auf der Bühne ist sehr dunkel, ist eine recht abgedunkelte Bühne. Da sieht man ein, ja, theatermäßiges Bühnenbild, was so sehr an so eine urbane New York-Szene erinnert. Hat mich erinnert so ein bisschen auch an das Musical Rent. Also man sieht so eine Bank und so verschiedene Gegenstände, die man so auf so einer New Yorker Seitenstraße sich vorstellen könnte. So ein bisschen so dieser Style ist das. Und dann gibt es auf dieser Bühne gibt es einen Stepptanz. Die Leute sind sehr urban, sehr, sehr hip gekleidet. Und da gibt es einen Stepptanz. So, und diese Predigt mit diesem Videoausschnitt beginnt jetzt damit, dass gesagt wird, also in Los Angeles hat es einen Gottesdienst gegeben. Das sind mehrere Ebenen, merke ich gerade, ne? Also, es geht also um einen Gottesdienst eigentlich in Düsseldorf, in dem ein Videoausschnitt aus einem Gottesdienst in Los Angeles gezeigt wird. Bisschen kompliziert, aber vielleicht könnt ihr trotzdem folgen. So, auf dieser Bühne in Los Angeles, da passiert also dieser Stepptanz und jetzt friert das Video zwischendurch ein und erklärt, was da eigentlich passiert. In diesem Gottesdienst in Los Angeles tanzen nämlich jetzt bestimmte Leute und jetzt wird die Geschichte erzählt von diesen Leuten. Unter anderem wird er die Geschichte von Dan erzählt. Dan, der nämlich gerade mittanzt, da wird dann gesagt, das Erste, was wir über Dan wissen, ist, dass er Christen hasst und dass er Alkoholiker ist. Und trotzdem tanzt er in diesem Gottesdienst auf der Bühne. Stepptanz in so einer Choreografie. Und Alan Liu, der in Düsseldorf diese Geschichte erzählt, der hat erzählt, was damals passiert ist. Und zwar ist es so gewesen, dass Alan damals mitverantwortlich war für diesen Dance Ministry in Mosaic Los Angeles. Also es hat da ein Arbeitsbereich dieser Mosaikkirche gegeben, von Mosaic, wo als ja, Element des Gottesdienstes Tänze eingeprobt worden sind. Teilweise ist es Tanztheater gewesen und hier in dem Bereich eben Stepptanz. Und Alan hat dann erzählt, dass er irgendwo in einer Bar oder was weiß ich diesen Dan kennengelernt hat und dann rausgefunden hat, dass dieser Dan Stepptanz ist und dass er gerade eine schwierige Zeit im Leben hat. Und dann wurde dieser Dan wurde eingeladen, dann mitzutanzen in dieser Mosaikkirche. Und das hat er dann auch gemacht und hat da großen Gefallen dran gehabt. Und dann erzählt Alan, dass er den Dan dann nach diesem Gottesdienst nach Hause gefahren hat und dann kam sie ins Gespräch über den Glauben. Und es war dann klar, dieser Dan, ja, der hat viele kritische Anfragen gehabt an den Glauben, aber über diese Erfahrung in dieser christlichen Community mittanzen zu können und mit diesen Christen zu tun zu haben, hat Dan letztendlich Gefallen am Christentum gefunden und ist dann Christ geworden, hat sein Leben verändert und so weiter. So, was diese Geschichte zeigen soll, ist, dass es bei Mosaic in Los Angeles eine andere Reihenfolge gegeben hat. Das habe ich bei dem Talk über Emerging Church erzählt. In vielen Kirchen funktioniert Zugehörigkeit so, dass man sagt, als allererstes musst du glauben, also believe, dann wirst du dein Verhalten verändern und du kannst eben dann wirklich auch zugehören zu einer Gemeinde. Das ist so ein bisschen so der traditionelle Weg der Zugehörigkeit. Und in der Emerging Church, wird das aber umgedreht. Da wird gesagt, als allererstes kommt die Zugehörigkeit. Du kannst kommen, kannst mittanzen und kannst dir das angucken. Und dann ist es so, dass du vielleicht lernst, wie das ist, so dieses, wie man mit Jesus lebt und welche Art des Umgangs man da pflegt. Und dann irgendwann wirst du vielleicht auch deine Überzeugungen ändern. Also da wird die Reihenfolge anders gemacht. Und ja, das ist die Idee so ein bisschen, die bei Mosaic in Los Angeles versucht wurde umzusetzen. Ich möchte so ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte von dieser Kirche, so wie ich sie kennengelernt habe, und eben auch in die Ideen von Irving McManus, dem Pastor dieser Kirche. Was mich da sehr stark beeindruckt hat, schon ganz am Anfang, als ich zu dieser Kirche dazugestoßen bin, in Düsseldorf natürlich, ich war nie in Los Angeles, habe die Gemeinde da nicht kennengelernt, aber eben in Düsseldorf die Mutterkirche. Und es ist so gewesen, dass es wenigstens einmal im Jahr hat Besuch gegeben aus Los Angeles. Da sind einige Leute aus der Mosaic Los Angeles Community nach Deutschland gekommen und haben dann bei uns in Düsseldorf mitgearbeitet und so. Man kannte sich also auf eine Weise. Und es ist so, dass Irving McManus selber auch einige Male in Deutschland war. Er war so in den 2009er, 2010er Jahren, war, meine ich, Sprecher bei der Willow Creek Konferenz. Aber man hat damals auch versucht, in Europa ein eigenes Netzwerk an Gemeinden aufzubauen, die so den gleichen Spirit wie Mosaic in Los Angeles hatten. Und dazu hat es dann eine Konferenz, eine eigene Mosaik-Konferenz, wenn man so will, das gegeben in Süddeutschland. Da gibt's oder gab es vielmehr eine große FEG. Das ist heute kein FEG mehr. Ich meine, die hieß FEG Rebland. Die haben ein riesiges Gemeindegebäude, riesigen Gemeindekomplex mit einem Restaurant, mit einem Hotel, mit einer riesigen Veranstaltungshalle und so weiter. Ich meine, G5 heißt das. Heute ist das eine Bethel Church, also die G5 wurde dann aufgekauft, muss man letztendlich sagen, von der Bethel Church rund um Ben Fitzgerald, heißt der, meine ich. Kann man sich mal angucken, da gibt's eine Doku. Ja, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wir sind jetzt im Jahr 2009 und damals ist Irving McManus dann nach Deutschland gekommen und hat dann mit Mosaic eine Konferenz in Eimeldingen im G5 gemacht. Da war ich tatsächlich selber auch. Und das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Sache gewesen. Im Grunde war das dann schon so eine gemeinsame Aktion. Also die FEG Rebland G5 Gemeinde, die hat da viel auch an Ambiente vorbereitet. Unter anderem hat dann auch die Worship Band von der G5 gespielt. Aber eine Sache ist mir da noch sehr, sehr stark hängen geblieben. Das muss man sich so vorstellen. Dieses Gebäude, das ist auf eine Weise, ist es so getrennt gewesen. Also es gab so eine imaginäre Trennung. Auf der linken Seite, gefühlt links, hat es also diese große Veranstaltungshalle gegeben. Das Ganze war dann auch wieder mit einer großen Bühne, mit so Zuschauerrängen. Da wurden Gottesdienste gefeiert und da fand die ganze Konferenz auch statt. Und dann gab es in der Mitte, gab es ein großes Forum, so würde ich es mal nennen, also so eine Art riesiger Glaskasten, wo ein paar hundert Leute reinpasst hätten. Und dann rechts davon hat es ein Restaurant gegeben. Das ist ein ganz normaler Kneipenbetrieb gewesen, wo Menschen aus der Umgebung hingekommen sind. So, und während wir also diese Konferenz dann da hatten, war dann also dieser ganz normale Restaurantbetrieb und Menschen waren da, die jetzt völlig normal ihre Freizeit da verbrachten, was gegessen haben und vielleicht was trinken waren. Und dann eben auf der anderen Seite, dann gab es Vorträge und sowas in dem anderen Teil des Gebäudes. Und dann hat es aber in diesem mittleren Teil, also man konnte aus diesem Restaurant, konnte man dann in diesen Glaskasten reingucken. Das war mit einer zu Türen verbunden und auch so einer Glasfront, dass man das sehen konnte. Und dann war Teil dieses dieser Konferenz war dann eine Veranstaltung, die dann in diesem mittleren Forum stattgefunden hat. Und das war eine Veranstaltung, die zum größten Teil besagter Alan Liu dann organisiert hat. Und zwar war das eine Show mit Tanztheater und mit Singer-Songwritern, ein kleines bisschen Comedy, aber vor allen Dingen auch Tanztheater. Der Alan Liu ist selber Tänzer gewesen, der hat Let's Dance oder sowas, die amerikanische Version von Let's Dance hat er, zumindest hat er sehr weit gekommen, ist glaube ich unter die Top 25 von Amerika gekommen, also ist schon ziemlich krass. Und das, was da gemacht worden ist, ist eben eine Art Tanztheater, also eine Geschichte wird erzählt, aber ohne Worte, sondern nur mit Tanz. War wirklich beeindruckend. Ich weiß noch, damals ging es dann darum, da haben verschiedene Tänzer, Tänzerinnen haben mit so einer Maske gekämpft, ja, diese Anonymous Masken. Und dann ging es eben in diesem Tanztheaterstück ging's sehr stark um Authentizität und um das wahre Selbst und so weiter und um die Kräfte, die verhindern, dass wir Menschen authentisch leben und so weiter und zu unserem wahren Selbst finden. Und ich habe später dann rausgefunden, dass eine abgewandelte Version von diesem Theaterstück dann auch in der Türkei aufgeführt worden ist als eine Art Missionsaktion. Also es ging dann darum, über Tanz und über Entertainment die christliche Botschaft ins Gespräch zu bringen. Und das war eben auch an diesem Abend in Eimeldingen der Fall. Da wurde also die christliche Botschaft in ein Tanztheaterstück überführt. Und dann war eben klar, also diese ganz normalen Menschen, die eben in Eimeldingen dann in das Café gegangen sind oder in dieses Restaurant, die sind dadurch eben auch durch die Nähe und dadurch, dass man das durch die Fensterscheiben sehen konnte, angesprochen worden. Viele sind dann auch rübergegangen, haben sich das angeguckt und oh, was denn da und so. Und ja, das ist eine Kernidee gewesen von Mosaik, dass nämlich Kunst und Entertainment genutzt wird, um die christliche Botschaft in unserer postmodernen Kultur ins Gespräch zu bringen und auch in einer Form öffentlich ins Gespräch zu bringen. In den früheren Jahren von Mosaik ist das auch gepaart gewesen damit, dass es eine gewisse Sprache gegeben hat. Also ich habe da stark dann auch gemerkt, dass die Sprache, die da in der Mosaik-Community verwendet worden ist, dass die versucht hat, sehr stark zu kontextualisieren. Also das heißt, es wurden wenig fromme Vokabeln benutzt, sondern es wurde versucht, eine fromme Idee, eine christliche Idee in eine Sprache zu übersetzen, die allgemeinverständlich ist. Also beispielsweise wurde nicht in erster Linie davon geredet, dass wir Menschen eine Beziehung zu Jesus haben müssen, um ewiges Leben zu haben, sondern es ging dann stärker darum, dass man durch Jesus fully alive sein kann, also völlig lebendig, wirklich lebendig. Es wurde also sozusagen die Idee vom ewigen Leben wurde übersetzt in so etwas wie wirklich lebendig sein. Und dann wurde da natürlich auch mitgedacht, das hat eine Komponente für das Hier und Jetzt, aber auch für das Leben über den Tod hinaus. Aber das wäre jetzt mal ein Beispiel dafür. Oder man könnte auch sagen, der Name der Mosaik-Community, der ist auch schon sehr vielsagend. Der Name heißt, der spricht nämlich davon, Mosaik bedeutet, wir Menschen sind gebrochen. Aber durch die künstlerische Aktivität unseres Schöpfers können wir zu etwas Neuem werden, zu etwas Schönem werden. Und damit wird die theologische Idee der Sündhaftigkeit des Menschen wird übersetzt in wir sind gebrochen. Wir sind gebrochene Menschen. Und ein Teil dieser Art und Weise der Ansprache oder der Kontextualisierung war dann eben auch, dass gesagt wird, ja, wir müssen Menschen nicht erklären, dass sie Sünder sind. Also eine christliche Kultur, die stark durch Verurteilung und durch Abwertung von Menschen geprägt ist. Das hat man beim Mosaik sehr stark abgelehnt, weil man sozusagen davon ausgegangen ist, dass die Gebrochenheit des Menschen, das ist das, wo wir ansetzen, wo wir sagen, das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Ich muss niemanden davon überzeugen, gebrochener Mensch zu sein. Das ist etwas, was wir alle irgendwie mitbekommen. Wir alle leben in einer Welt, wo wir merken, die Welt ist nicht so, wie sie sein könnte oder sein sollte, sondern da gibt es eben Gebrochenheit. Aber die Frage ist jetzt, kann es in dieser Gebrochenheit auch Schönheit geben? Und da setzt Evangelium an. So, das vielleicht mal als so ein paar einsteigende Gedanken, also Kontextualisierung und das als früher Emerging Church Ansatz. Ich weiß noch, dass immer gesagt worden ist, der Irvin Manius, der spricht anders. Also sowohl als er bei Willow Creek war, aber dann auch in dieser Origins-Konferenz in Eimelding, da war immer klar, Irvin Manius, der spricht anders als andere Evangelikale. Und man muss sagen, Irvin Manius war aber und ist wirklich evangelikal. Also die Mosaikgemeinde in Los Angeles, die ist heute noch, ich habe es nachgeguckt, sie wird immer noch bei den Southern Baptists gelistet als Gemeinde. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so mit der konservativste und größte evangelikale Gemeindeverbund, den es gibt. Und ich habe in den Jahren danach auch immer Gelegenheit gehabt, an Materialien zu kommen, die von den Mosaik-Staff, also von den Mitarbeitenden da in Schulungen und in Seminaren und so weiter benutzt worden sind. Und würde sagen, das ist evangelikal. Man hört auch immer wieder in den unterschiedlichen Predigten, dass das durchkommt. Also da gibt's evangelikale Grundüberzeugung. Das ist, glaube ich, unstrittig. Aber die Geschichte ab Origins 2010 und so weiter, die ist vielleicht nochmal spannend. So, die 2010er Jahre, das ist ja da, wo dann schon die Emerging Church so ein bisschen langsam auf dem Höhepunkt ist und dann auch wieder abebbt. Und in den 2010er Jahren, also vorher hat Irvin ein Buch geschrieben, das dann auch sehr bekannt geworden ist. Das ist das Buch Barbarian Way. Und das ist ein Buch, wo Irvin beschreibt, dass er ein Christentum sich wünscht und sich dafür einsetzen müsste, was so ein barbarisches Leben. Und das ist die Gegenthese zu einem zivilisierten Leben. Er sagt, ein Christenleben, das zivilisiert ist durch eine christliche Subkultur, das ist gekennzeichnet durch ganz, ganz viele Regeln und Eigenarten, die man so gar nicht in der Bibel findet und die aber dazu führen, dass man letztendlich nichts mehr für den Glauben riskiert und dass man eigentlich sich so in so einem Traditionalismus verfängt. Und deswegen in dieser Zeit ist Irvin Manius sehr, sehr angeeckt, auch in der evangelikalen Welt, aber weniger durch liberale Ansichten, sondern durch eine sehr harsche Kritik am modernen Christentum. Ja, da gab es damals dann so Aussagen, also Irvin hat dann auch, was die Sprache angeht, wirklich auch ausgeteilt. Er hat dann zum Beispiel gesagt, dass er der Antichrist ist und damit meinte er eben, dass er eine Art Gegenpol setzen möchte zu einem amerikanischen Christentum, das er als zivilisiert, als gezähmt wahrnimmt. Und davon handelt dann dieses erste Buch, was ich so mit wahrgenommen habe, Barbarian Way. Das ist auch in Deutsch übersetzt worden. Ich meine, das heißt da Go Wild. Das ist eine furchtbare Übersetzung, also des Titels. Aber da dieses Buch handelt unter anderem dann von Johannes dem Täufer und da arbeitet Irvin dann heraus, Johannes der Täufer, der eben dann in der Wüste, also jenseits der Zivilisation gelebt hat und eine sehr direkte und eine sehr konfrontative Art des Christentums vorgemacht hat oder des Glaubens vielleicht. Dann ist vielleicht noch wichtig, Irwin Menes hat sich schon immer für Filme interessiert. Also das kommt natürlich auch daher, diese Gemeinde ist in einem hochkreativen Umfeld. Meine These heute wird sowieso sein, dass die Art und Weise, wie Irwin Menes Christentum versteht, dass das eine Kontextualisierung für ein kreatives Milieu ist. Und das ist tatsächlich so gewesen, dass Irwin Menes und Mosaic als Gemeinde sehr viel mit Hollywood, mit SchauspielerInnen, mit RegisseurInnen und so weiter zu tun hat. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel der Joby Harris, den ich da auch kennengelernt hatte, der ist ein paar Mal in Deutschland dann gewesen. Joby Harris hat in verschiedenen Firmen gearbeitet, die in Hollywood ansässig waren. Und er ist zum Beispiel bekannt geworden in den 2010ern, müsste es gewesen sein, weil er einen Werbeclip für Doritos gedreht hat. Das kennt man ja in den amerikanischen Super Bowl Finals. Da gibt es dann immer diese ganz bekannten Werbungen. Und unter anderem gibt es dann einen Contest, einen Wettbewerb gegeben, wo Dorito-Werbungen dann erstellt worden sind. Und der Joby ist unter die Top 10 gekommen. Und man kann das heute noch sehen. Also wenn man eingibt, Joby Harris Doritos, findet man dann diesen Werbeclip noch. Ganz witzige Sachen. Ich meine, das wäre bei ihm sogar der Werbeclip gewesen, wo dann, es wird eine Beerdigung gezeigt. Und die Person, die beerdigt ist, ist aber eigentlich im Sarg und frisst Doritos und guckt Football. Und während der Beerdigungszeremonie fällt der Sarg dann um und die Doritos und der lebendige Mensch purzelt dann rum und einer seiner Freunde läuft nach vorne, hebt die Arme und sagt, ein Wunder ist passiert. Ja, ne witzige Sache. So, aber dann so einer wie Joby Harris, der hat dann eben in seiner Freizeit sozusagen sonntags, hat er dann die Gottesdienste und die Predigten dann gefilmt, sodass die online gestellt werden konnten. So, und auch darüber hinaus, also Tanz habe ich ja schon gesagt. Ich habe da Leute kennengelernt, die dann bei Cirque du Soleil getanzt haben und so weiter. Ist also ein sehr, sehr kreatives Milieu, Menschen aus diesem Milieu. Und ja, und deswegen ist meine These, dass Irwin Menes es geschafft hat, für dieses Milieu das Evangelium zu kontextualisieren und in einer Sprache und in einer Form zu packen, die da sehr zugänglich ist. So, das Ganze ist in allen möglichen Formen und Teilen des Gottesdienstes und des Gemeindelebens ist das klar geworden. Also oft war das zum Beispiel so, dass während des Gottesdienstes irgendwo am Rand noch Bilder gemalt worden sind, also wo Künstler dann Bilder gemalt haben. Die Musik ist in der Zeit weniger Worship-lastig gewesen, sondern die ist sehr kunstorientiert gewesen. Es hat dann Singer-Songwriter gegeben, die da performt haben oder ja sehr stark dann auch eigene Songs und die dann auch wiederum geprägt waren von so einer Sprache, die allgemeinverständlich war und die eben nicht so sehr das christliche Kirchenvokabular bedient hat. So, und dann ist aber, ich meine, mit 2011, 2012, dann hat es die Finanzkrise gegeben, die weltweite. Und das hat dazu geführt, dass auch bei Mosaic in Los Angeles die Spenden sehr, sehr krass eingebrochen sind. Die Mosaic Church hat mehrere tausend Besucher damals gehabt. Auf unterschiedlichen Städten hat es diese Satellitengemeinden gegeben. Also das heißt, dass, ich weiß nicht, in Whittier gab es einen Gottesdienst, in Pasadena und in verschiedenen anderen Städten auch. Und diese Satellitenkirchen mussten fast alle zumachen, sodass es später nur noch Mosaic in Hollywood, meine ich, gegeben hat. Und ungefähr in der gleichen Zeit hat einer der Sohn von Irwin Menes, der hat damals bei Hillsong in New York, hat er eine Zeit lang mitgemacht und dann wurde ihm berichtet, dann hat es ein Gespräch gegeben und dieses Gespräch, das war dann also zwischen Irwin Menes und seinem Sohn Aaron und Aaron ist damals von der Kultur in bei Hillsong ist es stark angesprochen gewesen, weil Hillsong ja im Grunde ein Gegenkonzept fährt. Also Hillsong hat eben nicht versucht, die Sprache anzupassen, sondern hat schon auch mit einer sehr, sehr modernen und ansprechenden Verpackung das Evangelium in den Gottesdiensten und so weiter zur Schau gestellt oder erfahrbar gemacht, so würde ich es mal sagen. Aber eben sehr klar christlich, klare christliche Sprache und eben nicht kontextualisiert in dem Sinn, dass man da jetzt, also man sagte teilweise, dass man bei Mosaik auch ein paar Wochen dabei sein konnte, ohne dass man so richtig verstanden hat, dass das eigentlich ein Gottesdienst ist, sondern das sah eher dann aus wie so eine spirituelle Kunstveranstaltung mit verschiedenen Darbietungen, eine Kunstperformance sozusagen mit Tanz, mit Musik und so weiter und die Predigt, die es da gegeben hat, die hat eben auch einen anderen Charakter gehabt, also das, da hat zwar auch Bibeltexte gegeben, das schon, aber da ist sehr, sehr viel, da hat Storytelling gegeben. Irvin McManus ist ein unfassbar guter Geschichtenerzähler und ist auch witzig. Aber im Grunde sind das Motivationsreden gewesen, wenn man das so sehen will. Also weniger eine Auslegungspredigt und naja, also jedenfalls, da hat es dann eben diese Kritik gegeben, dass das, was Mosaik da macht, dass das so eine Art Religion light ist, also kontextualisiert im Sinne, dass die religiöse Sprache verschwindet und es dann stark um so Inspirationsthemen geht. Und Aaron hat dann wohl den Satz gesagt, wenn es nicht um Jesus geht, warum machen wir das eigentlich? Und das soll wohl, so wie das bei mir angekommen ist, wie ich das gehört habe, zu einer Art Neuorientierung in Mosaik in Los Angeles gegeben haben. Das hat auch ein bisschen was mit der Tochter von Irvin McManus zu tun. Die Tochter heißt Mariah und ist Musikerin und ist tatsächlich auch recht bekannt gewesen. Also ich weiß nicht, wer diese Serie Grey's Anatomy guckt, Krankenhausserie. Da hat es eine Staffel gegeben, die hört damit auf, dass es ein Terroranschlag in diesem Krankenhaus gibt und die Schlussszene, die wird untermalt mit einem sehr, sehr emotionalen, sehr, sehr melancholischen, traurigen Lied und das ist tatsächlich von Mariah McManus geschrieben worden. Also sie hat es geschafft, in dieser Serie ihre Musik platzieren zu können. So, aber durch diese jetzt sehr starke Kulturänderung bei Mosaik, so das muss dann auch so in den Jahren 2013 oder 14 oder so in dem Dreh gewesen sein. Da hat es eine starke Kulturänderung gegeben, auch dahingehend, dass es im Musikbereich jetzt eine starke Veränderung gegeben hat. Und zwar hat dann Mariah, die ist dann so in dem Alter gewesen, wo sie dann auch stärker da sich in den Erwachsenengottesdiensten sozusagen involviert hat. Und sie hat die Band gegründet, Mosaik MSC. Ich hatte den Eindruck, dass die in Deutschland nicht so wahnsinnig wahrgenommen worden ist. Aber es hat zumindest ein Lied gegeben, Tremble heißt das. Das ist in Deutschland auch rauf und runter in vielen Gemeinden gespielt und gehört worden. So, und im Grunde würde ich sagen, dieser Hillsong-Turn, so will ich es mal nennen, der hat dazu geführt, dass bei Mosaik also verschiedene Dinge nochmal anders wurden. Man hat jetzt also sehr konsequent auf eine hippe Form von Worship gesetzt. Es gibt, soweit wie ich das weiß, zwar heute noch Tanztheater, aber der Musikteil, dieser Lobpreis-Worship-Teil, der hat mehr Gewicht. Und man hat da also auch eine Worship-Kultur dann stärker in der Gemeinde integriert. Und ich würde sagen, auch von der Art und Weise, wie Irvin McManus heute kommuniziert, es ist ein Stück nochmal anders, also die Sprache hat sich wiederum ein bisschen geändert, das Ganze hat nochmal einen deutlicheren Bibelbezug und einen deutlicheren Gottesbezug, so würde ich es nennen. Ja, so, vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen zu der Gemeindekultur oder zu Dingen, die ich da wahrgenommen habe. Und ich versuche es jetzt alles erstmal nochmal darzustellen. Also ich bemühe mich, das jetzt noch gar nicht zu werten, sondern eine Wertung erst später zuzulassen. Und zwar eine Sache, die für Irvin McManus sehr, sehr stark gewesen ist und was ich glaube, was heute auch immer noch eine Rolle spielt, ist, dass ein Fokus gelegt worden ist auf Irvin nennt es Kulturarchitektur. Und dahinter steckt die Idee, dass das Leben als Christ, als Christin, dass das ein Gemeinschaftsding ist und dass immer da, wo Gemeinschaften entstehen, auch eine Kultur entsteht, also eine Art unsichtbare geistliche Atmosphäre. Und diese Kultur in einer Gruppe, die lässt sich zwar nicht bestimmen im Sinne von, dass man die festlegen kann, aber man kann eben bestimmte Parameter kann man beeinflussen und dadurch eine Art Lebensraum kreieren, so das gesagt, also eine Art Umgebung, wo die Seele, wo Menschen also gedeihen können, wo sie aufatmen können und sich entwickeln können. Und diese Art Lebensraum, die ist bei Mosaik, ist die veranschaulicht durch 5 Elemente. Die werden dann genannt Wind, Wasser, Feuer, Erde und das letzte habe ich vergessen, müsste ich schon mal nachgucken. Und diese Elemente, die werden dann auch alle biblisch bezogen. Also Erde zum Beispiel, da wird dann gesagt, im Schöpfungsbericht wird der Mensch aus Erde geschaffen. Also steht Erde symbolisch für das Ursprüngliche, für die ursprüngliche Intention Gottes, so wie der Mensch sein sollte, für den Charakter. Oder Wind, das ist dann die Metapher für den Heiligen Geist und ist dann für Mission. Oder Feuer, da wird dann die Geschichte von Mose im Dornbusch genommen für die Begegnung mit Gott, für die Heiligkeit, für Anbetung, wenn man so will. So, und diese Kultur, die also diese Gemeinde prägen soll, die wird dann eben so in Worte gefasst, in so 5 Sätzen. Da wird gesagt, Mission is why the church exists. Also die Mission ist der Daseinsgrund der Kirche. Dann wird gesagt, Love is the context for all mission. Liebe ist der Kontext für Mission. Structure must always submit to spirit. Also die Strukturen einer Gemeinde müssen sich immer dem Geisteswirken unterordnen. Dann relevance to culture is not optional. Die Kulturrelevanz ist nicht verhandelbar. Und creativity is the natural result of spirituality. Also Kreativität entspringt natürlicherweise der Spiritualität. Und das finde ich nach wie vor, finde ich, eine unheimlich gute Sicht auf das, wie so eine Gemeindekultur eigentlich geprägt sein sollte. Ja, also zum Beispiel diese Struktur muss sich immer dem Geist unterordnen. Ich habe ja den Eindruck, dass es viele Gemeinden gibt, die eigentlich strukturfundamentalistisch sind. Also wo ganz klar ist, dass der Wert von Gemeinde eigentlich darin liegt, dass alles immer so gleich ist. In einer Welt, in der sich alles ändert, bleibt dann wenigstens die Gemeinde gleich. Die sieht genauso aus, die Kanzel steht immer an der gleichen Stelle, es ist immer der gleiche Ablauf, die gleichen Leute, das Gleiche wird gesagt und so weiter, da verändert sich nichts. Und dann aber zu sagen, nee, also die Strukturen, es muss Strukturen geben, aber die ordnen sich immer dem Geist unter, der Geist, der gerade was Neues schafft, finde ich großartig. Oder diese Idee von Kulturrelevanz. Irvin hat mal gesagt, dass er es leid ist, dass Kirche eigentlich allen möglichen gesellschaftlichen Trends immer so 20 bis 40 Jahre hinterherhinkt. Und er sagte, er will eben nicht hinterherhinken, sondern er will vorne mit dabei sein und möchte Kultur und Gesellschaft mitgestalten, also an diesem kreativen Epizentrum dabei sein. Und das war auch das, als ich das erste Mal gehört habe, irgendwie 2007, war ich völlig überzeugt. Das hat mich sehr, sehr gepackt. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Menschen, die kreativ sind, überhaupt Lust haben auf so eine Art von Kirche. Weil ganz klar ist, der Fokus auf Innovation und Kreativität ist eben so, es ist so ein hoher Wert, dass kreative Menschen da Bock haben, mitzumachen. Wer sich dafür interessiert, Irvin McManus hat ein Buch geschrieben, das nennt sich eine unaufhaltsame Kraft, in Englisch Unstoppable Force. Und da spricht er unter anderem auch viel über dieses Kulturarchitektur, über dieses spirituelle Design, nennt er das auch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und für Irvin ist klar, dass die Kultur einer Gemeinde sich sehr, sehr stark durch die Geschichten manifestiert und durch Geschichten geprägt wird. Und deswegen spielen Geschichten sowohl in seinen Büchern und in seinen Predigten, aber auch in dieser Gemeinschaft, in der Community, in der Kirche eine wichtige Rolle. Also diese Geschichten, die dann erzählt werden, um zu zeigen, so eine Art von Community möchten wir sein. Das war immer sehr, sehr wichtig. Genau. So, und ich habe mich dann gefragt, weil ich habe erlebt, dass dann in den 2010ern, dass viele Menschen zu dieser Origins-Konferenz gekommen sind und manche Menschen haben geweint und haben gesagt, boah, dass das Christentum so aussehen kann, ich hätte es nicht für möglich gehalten, ich möchte sowas auch haben. Und ich habe mich dann im Nachgang heute nochmal so gefragt, was waren denn eigentlich diese Punkte, die diese Menschen an dieser Mosaikart so fasziniert haben? Und die möchte ich jetzt nochmal durchgehen. Das erste, glaube ich, dass hier die Rolle von Kunst und von Entertainment und von Stil hochgehalten worden ist. Also, dass es in Gottesdiensten sowas wie Tanztheater gibt. Dass generell auch die Leitlinie war, wir benutzen Entertainment als Möglichkeit, um die christliche Botschaft ins Gespräch zu bringen und zu verbreiten. Das hat, glaube ich, viele angesprochen. Ich meine, das ist auch 2010er, das ist da in dieser Zeit ist in Deutschland zum Beispiel, ist jetzt auch noch nicht überall die Worship-Kultur so weit entwickelt gewesen, wie das heute vielleicht der Fall ist. Und also so Sachen wie Kunst oder dass es sowas gibt wie im Tanztheater, das gibt es ja heute auch in vielen anderen Gemeinden. Ich glaube, das war damals schon noch ein bisschen neu. Aber darüber hinaus auch diese Idee, jeder Mensch ist kreativ. Also jeder Mensch, der spirituell ist, ist eben auch kreativ. Und kreativ heißt jetzt nicht unbedingt, dass man Kunst macht, aber Lebenskunst zumindest. Und das kann eben also eine Form von Kreativität im Beruflichen sein oder in Politik, wie auch immer. Also eine Form, Kunst und Kreativität ganzheitlich zu verstehen und das natürlich dann auch daran anzulehnen, zu sagen, der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Also der Mensch, der soll Gott widerspiegeln und ja so aussehen wie Gott. Und Gott ist eben Kreativität, Gott ist Schöpfer. Und deswegen ist die Idee, dass wenn Menschen kreativ werden, dann sind sie besonders nah dran, sind sie sehr ähnlich wie ihr Schöpfer. Und ich glaube, das hat viele Menschen abgeholt, diese Idee, dass Kreativität und Kunst so einen hohen Stellenwert hat. Und ein weiterer Punkt, glaube ich, ist, dass Menschen damals auch diese Idee, dass Community so aufgewertet wird, dass sie das gut fanden. Also das, was ich gerade erzählte mit Kulturarchitektur, dieser Ethos. Und zwar auch deswegen, weil ich glaube, dass das auf eine gewisse Weise eine Art Gegenpol ist zu so einer reinen Betonung der christlichen Verkündigung, der Predigt und Information. Also zu sagen, dass es nicht nur darauf ankommt, dass du die richtige Lehre hast, sondern dass der Lackmustest ist, dass die christliche Community an sich geprägt ist von der Art, wie Gott ist und von der Art, wie Jesus ist. Und dass eben auch die Community an sich schon eine Art Predigt ist. Also dass die Art, wie da gelebt wird, dass das letztendlich das Entscheidende ist, also es hat ein Buch mal gegeben von einem der Pastoren in Mosaic Los Angeles und da ist der Satz drin, Love is the new apologetic. Also Liebe ist die neue Art der Apologetik. Und damit ist eben gemeint, wir diskutieren Menschen nicht ins Reich Gottes, sondern wir lieben sie ins Reich Gottes. Und ich glaube, das hat auch viele Menschen überzeugt, darauf stärker Acht zu geben und zu gucken, es geht nicht nur darum, dass man eine Predigt hat, wo die richtigen Informationen drin enthalten sind, sondern eben zu sagen, Leiterschaft, christliche Leiterschaft muss sich damit auseinandersetzen, was für eine Art von Community, für Gemeinschaft wird hier eigentlich ausgebildet. Und das finde ich nach wie vor, finde ich einen extrem guten Punkt auch heute. Jetzt komme ich schon in die Wertung, aber komme ich später nochmal drauf, weil das sind auch Themen, die heute im Bereich Organisationsentwicklung, Change Management und so weiter, das ist heute Thema da, also Betriebsklima. Wie schafft man eigentlich eine Umgebung, in der Menschen gerne arbeiten und so weiter? Das sind heute auch Themen, die extrem wichtig sind. Genau. Dann glaube ich, dass gewisse theologische Schwerpunkte, dass die bei Irvin McManus dass die für Menschen, die bei Origins waren, auch später, das hat gezogen, das hat die Menschen beeindruckt. So, was waren das für theologische Schwerpunkte? Ich habe ja gerade schon gesagt, also Irvin McManus ist, glaube ich, evangelikal durch und durch. Also ich erkenne in seiner Theologie nichts Liberales. So würde ich es mal sagen. Also ich sehe da keine Bibelkritik, ich sehe da keine Ansätze von, weiß ich nicht, dass die Historizität der Bibel irgendwie in Frage gestellt wird oder was weiß ich. Es gibt Dekonstruktionsansätze da, also das hatte ich ja gerade schon gesagt, es gibt eine Art von Kritik am modernen Christentum, die bezieht sich aber darauf, dass es eine risikoarme Christenheit gibt, eine Christenheit, die schläfrig ist, die sich nicht einsetzen und nicht engagiert ist. Aber ansonsten ist das, glaube ich, tief evangelikal. Aber trotzdem gibt es hier einige Schwerpunkte, einige Dinge, die dazu führen, dass die Predigt und die Inhalte von Mosaik, dass die sehr anschlussfähig sind, so wie ich das wahrnehme. Und was ist das? Das ist das eine. Es ist eine Theologie, die einen sehr präsentischen Schwerpunkt setzt. So, was meine ich damit? Die Theologie und die Predigt, die Inhalte sind nicht so sehr auf das Jenseits fokussiert. Also es wird nicht gesagt, werd Christ, damit du nicht in die Hölle kommst oder damit du in den Himmel kommst, sondern es wird sehr viel stärker betont, werde Christ, weil Christ werden ist eine Art zu leben im Hier und Jetzt, die nicht nur Sinn ergibt, sondern die erfüllend ist, die begeisternd ist und die tief ist. Also es ist eine auf das Hier und Jetzt fokussierte Art des Christentums. Ich möchte das mal deutlich machen an einem der ersten Bücher, die Irvin McManus geschrieben hat. Das ist im Englischen Seizing the Divine Moment. Also jetzt muss ich überlegen, wie es in Deutsch heißt. Es heißt, glaube ich, Gottes Träume leben. Und es ist die Geschichte aus, ich meine, 1. Samuel 23, die ist da grundlegend. Das ist eine Geschichte, wo der König Saul im Krieg ist mit den Philistern und die Philister sind hoch überlegen. Und Saul hat schon irgendwie Mist gebaut. Er hat irgendwie, ohne auf den Priester zu warten, versucht anzugreifen oder irgendwelche religiösen Rituale zu machen. Und das kam nicht gut an. Gott fand das nicht gut. Und jetzt sitzt Saul mit seinen 600 Soldaten, sitzt er irgendwo in einem Garten unter einem Granatapfelbaum und wartet und ist im Prinzip depressiv und weiß gar nicht, was er machen soll. Und in dieser Zeit gibt es Jonathan. Und Jonathan sagt zu seinem Waffenträger, komm, wir gehen jetzt mal zu den Vorposten der Philister und wir gucken jetzt mal, ob Gott irgendetwas tut. So, und dann gehen sie also zu den Vorposten und dann sagt Jonathan auch, wenn die sagen, dass wir diesen Felsvorsprung hochklettern sollen zu ihnen, dann ist das uns das Zeichen, dass Gott sie in unsere Hände gibt. So, und dann klettert er tatsächlich hoch, weil er von den Philistern dann gerufen wird und dann kann er die aber alle vernichten, schlagen und auf einmal bekommt dieser ganze Krieg eine neue Dynamik und Dinge verändern sich. So, ein gewalttätiger Kontext, es geht um Krieg, es geht um Kämpfen und so weiter. Und was Irvin McManus jetzt macht, ist, dass er im Prinzip diese Predigt in so einen Entertainment-Kontext rückt. Also, er, der ein großer Fan von Filmen Last Samurai gut findet und verschiedene andere Kinofilme, die ja auch sehr viel mit Krieg, sehr viel mit Gewalt arbeiten, da macht er die Verknüpfung und zeigt dann, dass auf einer Metaebene solche Filme, aber natürlich auch solche Bibeltexte gelesen werden können als Kampf, aber eben nicht Kampf im Sinne von Nation gegen Nation, sondern man kann das als Metapher verstehen, als nämlich als Kampf für eine bessere Welt, als Kampf für als Seelenkampf, als Kampf, um mit der eigenen Dunkelheit umzugehen und die beste Version von sich selbst zu werden. Und hier in dem Fall geht es sehr, sehr stark darum, um eine Art zu leben, die sich eben nicht auf Sicherheit zurückzieht und die Herausforderungen des Lebens meidet, sondern eine Art zu leben, die Risiken eingeht und die damit rechnet, dass auch in sehr unwahrscheinlichen Situationen doch solche Momente entstehen können, wo etwas Besonderes passieren kann, wo Gott also ja besonders eingreifen kann, wo Gott besonders Dinge tun kann. Und das ist eben dieser Jonathan-Faktor, so nennt er das, also diese Art, diese Einstellung, gegen Widrigkeiten vorzugehen und da göttliche Momente zu wittern und sich diesen Widrigkeiten zu stellen. So, und das, was hier passiert, ist, dass also Texte aus dem Alten Testament genommen werden und kontextualisiert werden. Nicht im Sinne von, dass die moralisiert werden, also dass die Frage gestellt wird, wie können wir da jetzt eine Ethik raus ableiten, also finden wir jetzt Gewalt gut oder sowas, sondern sie werden auf eine seelische Ebene geholt, auf eine psychische Ebene, wo es um innere Prozesse geht, um Frieden und um inneren Frieden, um eine Art Lebensführung und um Einstellungen, wie man als Christ in dieser Welt umgehen kann. So, und das auch sehr stark dann an so eine Hollywood-Erzählweise angelegt. Irvin McManus hat viele andere Bücher noch geschrieben, unter anderem The Way of the Warrior. Und da heißt zum Beispiel auch der Untertitel. Im Deutschen ist es Der Weg des Kriegers. Und dann ist der Untertitel sinngemäß Kampf um inneren Frieden. Also der Kampf um, der in der Seele stattfindet. Und ist auch wirklich ein gutes Buch. Kann man sich lesen, wo ich auch heute sagen würde, da gibt's ganz viele Dinge, die ich da gut hören kann, wo ich was mit anfangen kann. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Move, den er macht. Also er legt den Fokus darauf, was das Christentum für das Leben im Hier und Jetzt aussagen kann. So, und dabei verneint er nicht darüber hinausgehende Dimensionen, überhaupt nicht, aber er setzt eben im Hier und Jetzt an. Ein zweiter theologischer Schwerpunkt ist die Stärkenorientierung. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass diese Metapher, Mosaik, dass die quasi theologisch schon davon ausgeht, dass es sowas wie Sünde gibt, dass es Gebrochenheit gibt. Aber dann, wenn das klar ist, dann wird der Schwerpunkt hier jetzt extrem stark auf Stärkenorientierung gelegt, also auf Potenziale. So, und damit ist das Christentum, ist der Weg Jesu als eine Einladung verstanden, die beste Version zu werden, die man sein kann. Also das Leben in Fülle zu leben und ja, ein Mensch zu sein, so wie Gott sich das vorstellt. Die Formulierung, die da häufig kommt, ist, dass man ein Leben soll, zu dem Gott uns Menschen gemacht hat. Und das ist eben dieses Leben in den Potenzialen, die uns gegeben sind. Und da wird unheimlich viel drauf Wert legen. Das ist natürlich für diese LA kreative Kultur, da ist es genau das Ding, weil genau das ist ja das, worum es in Los Angeles sehr stark geht. Viele Kunstschaffende, die da sind, um eine Karriere zu machen und die sich entwickeln wollen und die etwas bewegen wollen und so weiter. Und ja, das sind da Punkte, die glaube ich sehr, sehr anschlussfähig sind für dieses Milieu. Ich weiß, wir haben in der Zeit damals haben wir so einen Kurs gemacht, der auch ja zumindest angelehnt war in Düsseldorf an Inhalte, die in Los Angeles da auch kommuniziert und die da Thema waren. Jetzt nicht in den Gottesdiensten, sondern mehr in Kleingruppen und in Seminaren und so weiter. Und wir haben das damals Unikat genannt und der Untertitel war: Was stimmt mit dir? Und das hat mich damals sehr beeindruckt, weil ich in verschiedenen Kontexten eher so gepolt war, darauf zu gucken, ja, was stimmt eigentlich mit den Menschen nicht? Ja, muss man den Menschen jetzt nicht erklären, dass sie Sünder sind, aber dann zu gucken, nee, wir gucken jetzt mal, was sind eigentlich die Dinge, die stimmen? Und da hat Irving McManus ist sehr stark sich auch angelehnt an die Gallup Organization, die haben den Strength Finder entwickelt. Das ist ein Selbstdiagnoseprogramm, wenn man so will. Also es ist ein Persönlichkeitstest, der aber auf Stärken basiert. Also wenn man diesen Test macht, das kann man online machen, kostet irgendwie $15 oder so. Und wenn man diesen Test macht, dann bekommt man am Ende gesagt, was die 5 Stärken sind, die man aus diesem Test ablesen kann. Und da ist eben die Idee, dass Menschen sich nicht dadurch besonders gut entwickeln werden, dass sie sich auf ihre Schwächen fokussieren, sondern dass sie in ihren Stärken besser werden können. Ein Beispiel, was dann häufig genannt worden ist, ist Michael Jordan. Michael Jordan war wohl ein, ja, vom Niveau her semi-professioneller Golfspieler. Also im Golf war er nicht schlecht, war ganz gut. Aber seine eigentliche Stärke war eben Basketball. Sondern hätte er sich stärker aufs Golfspiel fokussiert, wäre er nie Weltklasse geworden. Dadurch, dass er sich aber aufs Basketballspielen fokussiert hat, ist er einer der weltweit oder der besten Basketballer der Geschichte geworden. So, und genauso wird eben die Bibel gelesen als Buch und die christliche Botschaft als Weg, wo Menschen in eine Beziehung zu Gott eintreten können und in dieser Beziehung verändert werden und in das volle Potenzial einsteigen können, was im Menschen angelegt ist. So, das ist sehr stark der theologische Fokus. Und ich würde sagen, das ist ein wichtiger Punkt, warum Menschen da so aufgeatmet haben und gesagt haben, ja, das ist eine Art, wie wir Christentum einladend auch erzählen können und weitergeben können. So, und der letzte Punkt, wo ich glaube, dass das sehr, sehr attraktiv für Menschen war, damals zum Beispiel in der Origins-Konferenz, das ist eben die Sprache und die Kommunikationsart. Also dieses Storytelling zum Beispiel, dass Irving McManus sehr viele Geschichten immer auf Lager hat. Beispielsweise, es hat ein anderes Buch gegeben, das ist das Buch Uprising. Da geht es um Charakterbildung. Also um den Weg, den man als Christ, der Weg der Nachfolge, in dem Menschen eingeladen sind, um ihren Charakter christusähnlich zu ausbilden zu können. Und da gibt es zum Beispiel dann eine Story, die fand ich irgendwie sehr, sehr bemerkenswert, da möchte ich drauf eingehen. Und zwar ist das eine Story über Rick Yamamoto. Rick Yamamoto ist ganz, ganz lange, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ganz lange ist er Ältester gewesen in der Mosaikgemeinde. Rick Yamamoto ist im wahren Leben, ist er jetzt kein Theologe oder sowas, sondern der ist Manager, denke ich, oder zumindest irgendwie in der Leitung eines riesengroßen Unternehmens, mehrere Milliarden Umsatz, also erfolgreicher Wirtschaftsmensch. Rick Yamamoto, ich habe ihn kennengelernt als ein Nerd, also der setzt sich immer mit irgendwelchen Themen auseinander und beißt sich da rein und hat immer irgendwie spannende neue Ideen. Ein sehr, sehr interessanter Typ. So, und jetzt erzählt Irving McManus in Uprising folgende Geschichte. Erzählt eben, dass er dann ganz frisch bei Mosaic Pastor geworden ist, jetzt irgendwann in den 90ern, denke ich. Damals hieß die Kirche noch Church und Brady. Und er ist dann Pastor geworden und hat dann eben in den Statuten der Gemeinde gelesen, dass klar ist, wer unentschuldigt bei irgendwelchen Leitungsveranstaltungen fehlt, zum Beispiel irgendwie so ein Wochenendleitungstreffen oder sonst bei anderen Dingen, wer da unentschuldigt fehlt, der muss aus der Ältestenschaft austreten oder rausgeworfen werden. So, und dann war die Sache, dass er jetzt also frisch angetreten ist und dann direkt gesagt hat, okay, das steht da jetzt und deswegen, er ist eigentlich ein freiheitsliebender Mensch und so weiter, aber wenn es ein paar Regeln gibt, dann möchte er die auch konsequent befolgen. Und dann hat es so ein Retreat gegeben und tja, Rick Yamamoto als Ältester hat dann gefehlt. So, und dann war klar, Irvin McManus hatte das dann eben auch angekündigt, irgendwie öffentlich und gesagt, das steht da und müssen wir jetzt halt umsetzen. Und dann war klar, dann hat es ein Telefonat gegeben mit Rick und Rick hat dann gesagt, es tut mir leid, ich bin ganz offensichtlich nicht gekommen und das war mein Fehler. Und deswegen kündigt er sozusagen seinen Rückzug an. Und Irvin hat damit gar nicht gerechnet. Er hat nämlich dann wahrgenommen, nachdem er das in einem Gottesdienst gesagt hat, dass das überhaupt gar nicht so gelebt wurde, sondern dass es einfach nur da stand, aber kein Mensch hält sich dran. So, und dass er jetzt diese Regel irgendwie da rausgekramt hat, ist also für viele ist das völlig übertrieben gewesen und irgendwie was ein Schock. Und dann war jetzt die große Frage, wie geht er damit um? Und er hat das dann auch versucht einzufangen und dann zu relativieren und so weiter und hat dann auch in diesem Gespräch mit Rick Yamamoto dann gesagt, also Rick, du wirst doch sicherlich einen guten Grund gehabt haben und so, dass wir das entschuldigen können. Und Rick hat dann einfach so gesagt, nö, ich war mit meinem Sohn bei einem Baseballspiel. Also kein guter Grund, ich muss dann jetzt zurücktreten. So, und dann hat es dann also nochmal eine Veranstaltung gegeben und dann hat Rick sich vorne hingestellt und hat sehr ernsthaft, aber auch sehr deutlich gesagt, das war mein Fehler, diese Regel gibt es, ich habe mich nicht dran gehalten, deswegen trete ich jetzt zurück. Und daraufhin ist Irvin dann nochmal nach vorne gegangen und hat gesagt, ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und so weiter, aber ist diese Haltung, diese Demut, ist das nicht genau das, was wir hier von Ältesten erwarten? Und deswegen plädiere ich dafür, dass Rick direkt wieder eingesetzt wird. Also wurde er direkt wieder eingesetzt. So, und das ist so eine Story, die da erzählt wird. Und Irvin benutzt eigentlich in jeder Predigt, er benutzt hunderte von solchen Stories. Und die verbindet er dann immer mit Bibeltexten, manchmal mit Filmsequenzen oder sonst was. Und möchte dadurch aber dann deutlich machen, was für eine Art Charakter Menschen haben sollen, die Jesus nachfolgen. Und das wird dadurch sehr, sehr deutlich. So, dieses Buch Uprising ist jetzt nun schon auch wirklich eine ganze, also es ist auch früher 2000, ist wirklich sehr, sehr alt. Und ja, ich glaube aber, dass diese Art der Kommunikation, dass die trotzdem auch ein Stück weit zeitlos ist und Menschen sehr, sehr gefallen hat. Das ist etwas, wo Menschen wirklich gut andocken können. So, jetzt habe ich das alles ein bisschen dargestellt, habe einige von den Büchern auch dargestellt und das so ein bisschen erklärt. Und jetzt möchte ich mal übergehen in so eine kritische Sicht oder zumindest in eine eigene Wertung, so wie ich das denke. Also was sehe ich da kritisch und was ist da aus meiner Sicht zukunftsfähig? Was sind Dinge, die ich glaube, die ich für nachvollziehbar oder für beibehaltenswert denke? So, und ich möchte da direkt einmal anknüpfen und auf eine Seite verweisen. Es gibt nämlich die Seite churchclarity.com. Das ist eine Seite von LGBTQ-AktivistInnen oder von Christen, von queeren Christen, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, alle möglichen unterschiedlichen christlichen Gemeinden in den USA auf zwei Sachen hin zu befragen. Nämlich auf das eine ist eben, was ist jetzt wirklich die Haltung und Meinung zu queeren Menschen. Und das zweite ist, wie sieht's bei euch aus mit Leitung von Frauen? Dürfen Frauen ganz normal leiten und dürfen Frauen auch normal partizipieren wie andere, also wie andere Geschlechter auch, wie Männer auch? Und Es gibt so einen kleinen Disput zwischen Church Clarity und Mosaic. Und der kommt so ein bisschen daher, dass Mosaic keinen offiziellen Stand hat, keine offizielle Meinung hat, was die queere Frage angeht. So, und es ist aber so, und das wird eben bei Church Clarity dann deutlich gemacht, Mosaic ist Teil von den Southern Baptists und die Southern Baptists sind einfach knallhart konservativ. Da ist nichts mit queerer Teilhabe oder mit irgendeiner Form von offener Theologie, was Queersein angeht. Und ich hatte ja ganz am Anfang, hatte ich diese Geschichte erzählt von dem Dan, der Teil war von diesem Tanzteam. Und es gibt neben Church Clarity gibt es noch eine andere Seite, eine Instagram-Seite, das ist Do Better Church. Do Better Church ist eine Instagram-Seite, wo Geschichten gesammelt werden von Menschen, die in sehr bekannten evangelikalen Gemeinden in den USA gewesen sind und die so aus der Innenperspektive einmal erzählen, was sie da erlebt haben. Und das, was da erzählt worden ist, es gibt mehrere Geschichten da. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 verschiedene Geschichten, die da erzählt werden. Und mehrere davon bewegen sich so in diesem Kosmos, dass eben da Menschen zugestoßen sind und überhaupt nicht rausgefunden haben, was sind jetzt eigentlich die roten Linien und wo werden sie gezogen? Und es ist ganz klar, Mosaic macht sehr deutlich, Irvin McManus hat das auch in einer Reaktion auf die Church Clarity Veröffentlichung zu Mosaic klar gemacht, alle Menschen sind bei Mosaic sind die willkommen, die können kommen. Alle, auch die Queeren. Hat dann auch sowas gesagt wie, ja, und es gibt super viele queere Menschen. Also die queere Community ist sehr, sehr gut vertreten bei Mosaic. Und das hat was damit zu tun, dass Mosaic eine Staffelung macht, so will ich das mal nennen. Also es wird eben gesagt, du kannst natürlich kommen und du kannst mitarbeiten. Ja, das ist eben dieses Umdrehen von diesem Belief Belong Become. Du kannst Teil werden als allererstes. Du kannst mitarbeiten zu einem gewissen Grad. So, aber sobald wie du eine Leitungsfunktion inne hast, dann wird sehr, sehr genau geguckt. Was ist deine Einstellung zu Queersein? Lebst du ein sexuell reines Leben sozusagen, also kein Sex außerhalb einer heterosexuellen Ehe? Dann wird geguckt, was du glaubst, und so werden verschiedene Dinge geguckt. Und das wird aber so wie das in diesen Do Better Church Beiträgen deutlich wird, nicht so direkt kommuniziert. So, also die rote Linie wird dann gezogen. So, und ich habe vorhin ja erzählt von diesem Hillsong Turn, also dass Aaron McManus, der Sohn von Irvin McManus, bei Hillsong in New York war und da sehr begeistert zurückgekommen ist. Und von meiner Außenperspektive oder von dem, was ich so über den großen Teich mitbekommen habe, scheint da auch nochmal eine Grenzverschiebung gewesen zu sein. Aber von dem, was mir erzählt worden ist, ist es so, dass es vor dieser Zeit durchaus auch möglich war, dass es Menschen wie Dan zum Beispiel oder auch queere Menschen, von denen ich weiß, dass die auch auf der Bühne sein konnten und zum Beispiel Tanztheater machen konnten oder Musik machen konnten. Das war ja kein Lobpreis in dem Sinn, sondern es war eben eine Performance. Und bei diesen Performances, da durften auch Menschen bei sein, die jetzt nicht diese konservativen Werte mitgetragen haben. So, das scheint sich aber dann nochmal verändert zu haben. Also Leute, die dann eben zu den ehrenamtlichen Mitarbeitenden gehörten, bei denen wurden dann schon diese anderen Anforderungen wurden dann an sie gestellt. Und wenn dann eben deutlich wurde, und davon handeln einige von diesen Geschichten, dieses Do Better Church, wenn dann nach einer Zeit dann deutlich wurde, dass es da Menschen gegeben hat, die zum Beispiel queer sind, aber dann eben auf der Bühne standen, die wurden dann eben irgendwann dann auch aussortiert. Da gibt es dann Geschichten von Leuten, die dann, wo die Instagram-Postings dann nochmal bearbeitet worden sind und Leute, die dann, also queere Menschen dann da eben gelöscht worden sind und die durften dann auch nicht mehr mitarbeiten und so weiter. Da gibt es verschiedene Geschichten. Und das, finde ich, ist eine problematische Sache. Also so, so schön, wie sich diese Geschichte ganz am Anfang anhörte, dass es erstmal so ein seichtes Reinschnuppern und Miterleben von der christlichen Community, das hört sich sehr, sehr toll an, aber es hat eben eine dunkle Seite, nämlich, dass es dann Geschichten gibt von Menschen, die dann bitter enttäuscht werden, weil sie eigentlich ausgegrenzt werden, obwohl das vorher nicht klar war. So, und ich würde sagen, ich spreche hier nicht dagegen, dass Menschen, also ich finde, es ist immer noch eine gute Art und Weise, mit Menschen unterwegs zu sein und Menschen am christlichen Leben teilhaben zu lassen, als Art, das Evangelium, die christliche Botschaft weiterzugeben. Das finde ich ist nach wie vor eine gute Sache. Also christliches Leben muss sich in einer Community als attraktiv erweisen und auch bewahrheiten. Und das ist ein starker Aspekt von Mission, wenn man das so sehen will. Das würde ich heute, würde ich das auch vertreten. Was ich schwierig finde, ist, wenn die roten Linien nicht markiert werden, nicht von vornherein das klar gemacht werden. Das ist auch die Kritik von Church Clarity, deswegen auch der Name Clarity. Es geht da um Klarheit. Und das scheint Mosaik nicht zu liefern. So von dem, was diese Berichte da sagen. Und da würde ich sagen, das ist nicht zukunftsfähig. Also wenn man diesen Ansatz von der Emerging Church übernehmen wollte, wo man sagt, wir öffnen unsere Community, leben mit Menschen zusammen, die nicht Christen sind oder die suchend sind oder was weiß ich, und möchte das als Weg sehen, zum Glauben einzuladen, das kann ich nachvollziehen, aber dann muss es irgendwo Klarheit geben, was die Rahmenbedingungen und die inhaltlichen roten Linien sind. Und ich würde sagen, es kann rote Linien geben. Ich würde da wahrscheinlich heute andere ziehen als noch vor 15 Jahren. Aber das an sich finde ich auch nicht schlecht. Ich würde aber sagen, das muss kommuniziert sein. So, das wäre für mich ein dicker Punkt. Ich denke, da muss man drüber nachdenken. So, und wie bei allen möglichen großen Freikirchen findet man dann auch irgendwelche anderen darüber hinausgehenden kritischen Aspekte, wo dann gesagt wird, ja, das ist missbräuchlich und so weiter. Das kann man sich dann bei Do Better Church angucken und sich da Gedanken zu machen. Ich habe da meine Anfragen, ich möchte das auch nochmal sagen, Do Better Church ist eine reine Veröffentlichungsplattform, ist kein journalistisches Format. Ich habe die Leute vor einiger Zeit angeschrieben, um das mal in Erfahrung zu bringen. Und die sagen das auch, die haben da eine Veröffentlichung gemacht, wie die arbeiten. Do Better Church arbeitet nicht journalistisch, also das heißt, es gibt keinen Quellencheck. Es gibt absolute Quellenanonymität, aber das bedeutet eben, jeder kann da alles behaupten, was man will. Die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, die finde ich insofern nachvollziehbar, als dass ich auch persönlich Menschen kenne. Ich kenne persönlich queere Menschen, die in den 2010er Jahren bei Mosaik mitgearbeitet haben und wo ich weiß, dass es heute eben nicht mehr so ohne weiteres gehen würde. Also ich kann diese Geschichte selber verifizieren, deswegen habe ich die hier zitiert. Bei den anderen, die da noch so rumschwirren, schwierig. Do Better Church macht keinen Quellencheck, das muss man dazu wissen. Genau. Dann möchte ich noch meinen Senf dazu geben, wie finde ich diese Art der Kommunikation? Also diese Idee, dass die christliche Botschaft kontextualisiert wird in dem Sinn, dass man sagt, man geht sehr stark auf diese Potenzialschiene und auf diese, wir möchten die Welt verändern Schiene. Ich finde das tatsächlich gut. Ich habe mich gewundert, also ich habe jetzt zur Vorbereitung für diesen Talk, habe ich nochmal vier Bücher gelesen und nochmal was von Irvin Menes auch gehört, viele Predigten und so weiter. Und eigentlich, ich habe den jahrelang nicht mehr gehört und war deswegen ganz überrascht festzustellen, dass mir diese Inhalte nach wie vor, jetzt nicht alles, aber sehr, sehr viel finde ich nachvollziehbar, finde ich gut. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist, dass Irvin Menes schon einen starken Wert auf Demut liegt. Also zum Beispiel in dem Buch Der Weg des Kriegers, da ist das zweite Kapitel, da geht es darum, dass Krieger, also Menschen, die sich mit dem eigenen Innenleben auseinandersetzen und diese Auseinandersetzung zum inneren Frieden führen muss, weil erst der innere Frieden auch Frieden in der Welt erzeugen kann, nachvollziehbaren Punkt finde. Aber dieser Krieg, diese innere Auseinandersetzung, dieser innere Kampf, so. Dieser Kampf um inneren Frieden, der wird für ihn deutlich an einer Geschichte von, ich weiß gar nicht mehr, ob das in Sprüche war oder wo auch immer, eine Bibelstelle, wo es darum ging, ein weiser Mann, eine Stadt, die eine Stadt, die belagert wurde, und ein weiser Mann kann diese Stadt am Ende retten durch seine Weisheit. So, aber es ist eben ganz klar, dieser Mann, der die Stadt rettet, ist unbekannt. Und das ist so das Thema in diesem zweiten Kapitel, wo er sagt, ja, Weisheit, das ist das, worum es geht. Und das ist eben nicht Bekanntheit. So, also eine sehr demütige Sicht. Und das gefällt mir tatsächlich. Da kann ich viel mit anfangen. Es ist eben nicht dieses Star-Imponiergehabe, was man sonst von verschiedenen Freikirchen so kennt, sondern es ist eine Art, das Gute tun, und vielleicht wird man da aber auch überhaupt gar nicht bekannt mit. Das finde ich ist ein guter Ansatz. Gerade habe ich ja von Uprising die Story von Rick Yamamoto erzählt. Und da wiederum, das finde ich eine Form, die ich schwierig finde. Also eine Demut, die darauf basiert, dass man eben Leitungen hat und Regeln hat. Und diese Leitungen, die muss man sich konsequent unterordnen, auch wenn es irgendwie so ein bisschen dämliche Regelungen sozusagen sind. So, das ist das, was so ein bisschen rüberkommt aus dem Kapitel für mich. Und das finde ich schwierig. Da scheint sich auch ein bisschen was in der Kultur bei Mosaic geändert zu haben. Ich habe den Eindruck, ohne dass ich das verifizieren kann, aber von dem, was ich da lese und was ich da auch bei den Do Better Church Geschichten wahrnehme, könnte es sein, dass sich die Hillsong-Kultur da so ein bisschen, die Mosaic-Kultur so ein bisschen bei Hillsong bedient hat. Nämlich dieses starke, der Leiter wird verehrt und dem muss man dienen und so weiter. Da gibt's einige Geschichten, wo Leute dann doch irgendwie sehr, weiß ich nicht, den Müll von Aaron rausbringen mussten, damit der da mehr Freizeit hat oder was weiß ich. So, und das als Form des Dienstes. So, das sind irgendwie so ein paar Dinge, wo ich denke, da könnte es auch irgendwie kippen und in eine schwierige Situation gehen. Ich habe selber in der Auseinandersetzung, ich erzähle jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, also die Verbindung von Mosaik in Düsseldorf und Mosaik Los Angeles, da hat man dann auch gemerkt, da gibt's wirklich kulturelle Unterschiede. Während das in Düsseldorf sehr stark auch auf Eigenständigkeit gedacht ist, weil die Menschen, die in Düsseldorf da unterwegs waren, das war ganz klar, wir machen unsere eigenen Predigtserien, wir entwickeln eigene Inhalte, die zu unserem Kontext passen, eigene Grafiken, eigene Songs, eigene Vorstellungen von dem, wie die Leiterschaft funktioniert, weil wir eben auch gesagt haben, die Grundidee von Mosaik ist eben nicht, dass ein Kirchenmodell kopiert wird, sondern dass eine Kultur, also dieses Kulturarchitektur, diese Elemente, dieser Ethos, so nannte man das dann auch, das sollte weiter verpflanzt werden, aber das kann da eine ganz andere Art haben, wie das aussieht. So, aber das haben wir, glaube ich, in Europa haben wir das sehr stärker individualistisch gesehen und sehr viel stärker auch unser eigenes Ding da gemacht, als das, glaube ich, in den USA von Irvin und von dieser Gemeindekultur daher gewohnt war. So, und deswegen, ich tue mich sehr schwer mit so einem Demutsverständnis, was eben einfach Leiterschaft sozusagen gehorchen und dann machen. Also ich finde das schwierig. Glaube aber, dass es da sowohl im Denken von Irvin, aber auch in den Büchern, in den Predigten, dass es da breiter gibt. Aber ich sehe da eine Gefahr. Da möchte ich eigentlich nicht so sehr stark in diese Richtung gehen. Ich finde es nach wie vor spannend, die Idee jetzt mal auf einer theologischen Ebene nochmal zu gucken, wie können Bibeltexte eigentlich genommen werden und heute für Glauben, für Predigt fruchtbar gemacht zu werden. Ich nehme nochmal ein Beispiel aus dem Buch The Way of the Warrior, und das Buch arbeitet, ich weiß nicht, ob es die Einleitung oder erstes Kapitel oder so war, da geht es um einen Bibeltext aus Richter 3, Vers 2, 1 und 2. Da geht es darum, dass Gott einige Völker in Israel übrig gelassen hat. Es hat ja die Landnahme gegeben. Israel hat Kanaan erobert. Und dann wurden eben die Völker, die da waren, dann vertrieben beziehungsweise auch ausgerottet. Und dann steht da in Richter 3, Vers 1, dass Gott aber einige übrig geblieben hat lassen. Und der Sinn war, steht da, damit durch sie Israel geprüft werden sollten, nämlich alle, die nichts wussten von all dem Krieg um Kanaan und dass die künftigen Geschlechter der Israeliten Krieg führen lernte. So, da kann man jetzt natürlich theologisch drauf gucken und da hätte man viel zu sagen, ja, ist das wirklich eine historische Beschreibung oder ist das eigentlich eine Polemik, ist das, da könnte man verschiedene Widersprüchlichkeiten aufmachen zu anderen alttestamentlichen Büchern, wo diese Geschichte anders erzählt wird, so, aber Irvin McManus macht das nicht, sondern er geht eben direkt von diesen Bibeltext, diese ganzen moralischen Fragen lässt er außen vor und diese ganzen historischen Fragen auch. Er geht direkt über zu diesem Kampf um inneren Frieden, der Kampf in der Seele. Und er sagt, dass Gott im Leben von Menschen so unterwegs ist, dass er eben nicht alle Widrigkeiten als Menschen von, Christian bedeutet nicht, dass Menschen von allen Widrigkeiten verschont werden. Warum? Weil sie eben lernen müssen, Krieg zu führen, weil sie diesen Kampf lernen müssen, diesen inneren Kampf um Seelenfrieden. Und ich finde, das ist eine wirklich spannende Sache. Ich würde theologisch, als Theologe würde ich jetzt sagen, natürlich muss ich diese Richter zwei Stelle muss ich vergleichen mit anderen, mit Texten aus Samuel, aus Josua und aus der Tora und muss gucken, welche unterschiedlichen Sichtweisen über Ethik, über Krieg und über die Geschichte Israels und so weiter findet man da jeweils. Man müsste historisch drauf gucken, inwiefern hat es überhaupt diesen Krieg, diese Landnahme gegeben? Da gibt's große Fragezeichen und so weiter. Kann man aus theologischer Sicht alles machen? Aber die Frage ist ja, diese ganzen theologischen Fragestellungen oder auch diese historische Forschung, inwiefern lässt sich das eigentlich predigen? Inwiefern lässt sich das relevant machen für Glauben heute? Und da würde ich sagen, da habe ich in den ganzen schlauen theologischen Diskursen wenig gefunden. Und auch in dem postevangelikalen Diskurs, würde ich sagen, habe ich wenig gefunden, weil wir andere Fragestellungen da beackern. Da geht es sehr viel stärker um die Frage, inwiefern ist eigentlich die Bibel, ist die mit einem fundamentalistischen oder mit einem bibeltreuen oder mit einem konservativen Schriftverständnis, inwiefern wird die Bibel dem gerecht oder dieses Schriftverständnis der Bibel? Diese Fragen werden da sehr häufig behandelt, aber eben nicht die Frage, wie kann ich das eigentlich predigen? Und da würde ich sagen, kann ich tatsächlich mit der Art und Weise, wie Irvin das macht, kann ich eine Menge anfangen. Auch gerade, weil ich finde, dass die Art und Weise, wie Irvin das macht, dass das zukunftsweisend ist. Nämlich in der Form, dass er sagt, dieser Kampf oder auch diese Art von Krieger sein, diese Art von Männlichkeit, die dahinter steckt, die beschreibt er auch so, da gibt's verschiedene YouTube-Shorts, wo das in Predigten nochmal zusammengefasst wird. Das Männlichkeitsbild, was dahinter ist, ist eben nicht eins von Dominanz, von Gewalt und so weiter, sondern es ist eins von Selbstreflexion und von Liebe letztendlich. Er sagt nämlich, die Art und Weise, wie dieser Kampf geführt werden muss, ist Liebe. Irvin McManus hat sowohl in diesem Buch The Way of the Warrior als auch in anderen Büchern auch immer deutlich gemacht, dass er als Jugendlicher, dass er starke psychische Probleme hatte, in Kliniken war und dass diese Gebrochenheit, die Mosaik auch kennzeichnet oder auch als Grundmotiv hat, dass er die selber eben auch lebt, dass er selber Zeiten von Depressionen kennt und dass er deswegen keine rosarote Brille auf diesen Kampf um das Innenleben hat, sondern das kommt bei ihm aus einer Lebenserfahrung raus. Und es führt aber bei ihm nicht zu so einer, ich würde jetzt heute sagen, toxischen Männlichkeit, sondern eben genau zu diesen Sachen. Du musst dir deine innere Welt angucken und dich da auf einen spirituellen Weg machen und dich von Gott heilen lassen. Und das führt dazu, dass du ein demütiger Mensch bist. Du Weisheit ist ein Riesending, dass du Weisheit lernst. Ein ganz großes Motiv in dem Werk von Irvin McManus in den Büchern. Und eben Liebe, Risikobereitschaft, Großzügigkeit, all das. Und das ist aus meiner Sicht ein Männlichkeitsbild, was da geprägt wird, wo ich sagen würde, da vielleicht mehr von. Das ist eine gute Sache. Also da habe ich den Eindruck, da ist er in seiner Kommunikation auf einer Spur unterwegs, die zukunftsfähig ist. Ja, also eine Form, die alttestamentlichen Bilder als Metapher sehr stark zu lesen, ohne dass dabei jetzt, also ihm geht es da gar nicht um historische Fragen. So, und ich würde aber sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel im postevangelikalen Diskurs diese ganzen historischen Fragen und auch die moralischen Fragen, wenn man die einmal durchgeackert hat und dann gesagt hat, okay, also da können wir auch einen kritischen Blick auf oder müssen wir auch einen kritischen Blick auf diese Texte legen, dann wäre aber der Ansatz von Irving McManus tatsächlich einer, wo man sagen kann, da finde ich eine Sprache und da finde ich Geschichten, da finde ich Inhalte, die mir solche Bibeltexte nochmal relevant machen. Genau. So, das vielleicht einmal dazu. Ich überlege, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Ja, ich möchte noch einen Talk vor der Sommerpause machen. Und da spreche ich dann über Mark Driscoll. Und Mark Driscoll hat auch eine Art, wie er Bibeltexte und Christsein kontextualisiert. Aber für ihn geht es dann weniger um diese Kontextualisierung in einen kreativen oder in einen Bereich, wo es um inneren Frieden geht und so weiter, sondern ich würde sagen, er ist ein Beispiel dafür, wo die Bibel kontextualisiert wird in einen Kontext des Kulturkampfes. So, da spreche ich demnächst drüber. Und genau, bis dahin, macht's gut.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.